Halleluja. Strecken wir uns aus nach Gott. Oh Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns kennst und dass du uns liebst. Danke, dass du mit jedem Einzelnen einen wunderbaren Plan hast. Danke, Jesus, dass es uns wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass wir uns ganz auf dich verlassen dürfen. Du bist der ewig Treue und du bist der, der uns nie enttäuscht. Danke, Jesus, dass auch selbst wenn Menschen uns verlassen oder Menschen uns enttäuschen, Menschen uns verletzen, Menschen nicht so reagieren, wie wir uns das wünschen, du bleibst derselbe. Und du bleibst treu. Wir schauen nicht auf Menschen heute Morgen. Wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und danke, dass du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist. Und gerade haben wir gesungen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Heiliger Geist, ich brauche dich wirklich. Und ich brauche dich jeden Tag. Ich brauche dich jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Ich brauche deine Wahrheit. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche das, dass du zu mir redest und mich ja, mit an die Hand nimmst, mir die Wahrheit zeigst, mir den guten Weg zeigst, den schmalen Weg, die enge Pforte, mit uns vorwärts gehst. Danke, dass du die Wahrheit bist in meinem Leben. Danke, dass du mich vor jedem Schaden bewahrst, wenn ich auf dich höre, wenn ich dich frage. Danke, dass du mir gegeben bist als ein Schatz in irdenen Gefäßen. Danke, dass ich mit dir versiegelt bin. Danke, Heiliger Geist, dass du mich nie verlässt noch versäumst. Danke, dass du die Kraft aus der Höhe bist, die Jesus verheißen hat, denen, die ihn lieben. Und danke, Heiliger Geist, dass du jeden Tag bei mir bist. Oh, ich genieße deine Gegenwart, ich genieße deine Liebe und ich danke dir, dass du mir selbst hilfst, wenn ich zornig bin, wenn ich trotzig bin, wenn ich bockig bin, wenn ich enttäuscht bin. Auch da bist du da, ganz besonders bist du da und zeigst mir, lass los, vergib, sprech das Gute. Ja, und ja, schau auf mich und ich schau auf dich, Heiliger Geist. Weil du mir gegeben bist vom Vater, weil er mich so sehr liebt, weil er mich versiegelt hat mit dir. Und danke, dass ich alles von dir empfangen darf. Halleluja, danke, Halleluja, Jesus, preis sei dir. Danke, Vater, danke, Halleluja. Wow. Amen. Helligkeitssalbung, hä? Helligkeitsfolge, Halleluja. Liebt ihr das Wort Charakterschule? Dieses Wort Charakterschule ist etwas ganz Besonderes. Und das hat mir der Heilige Geist vor ein paar Jahren mal gesagt. Und seitdem merke ich, wie gut es ist, wenn man durch die Charakterschule geht. Viele Christen suchen nach der Salbung, sie suchen nach der Gegenwart, sie suchen nach dem Berührtsein durch den Heiligen Geist. Und ich suche das manchmal auch. Aber ich weiß, dass eines viel wichtiger ist als das. Das ist wirklich die Charakterveränderung. Es ist da, wo mein tiefstes Inneres verwandelt wird vom Thomas hin zu Christus. Amen. Leute, und das hat Ewigkeitswert. Und der Vater liebt es, uns zu begegnen mit seiner Salbung, mit seiner Gegenwart. Er liebt es, uns spüren zu lassen, dass er da ist. Er liebt es, uns in diese Wolke mit hineinzunehmen und in diese Kraft und in diese Herrlichkeit. Und ich liebe das auch. Aber es ist nicht mein erstes Suchen. Und das ist ein Prozess, wenn man sich bekehrt hat, weil dann erlebt man das in der ersten Liebe. Ich wünsche es jedem, dass er das in der ersten Liebe erlebt, wie gut Gott ist und wie gut und wie schön und wie herrlich seine Gegenwart ist. Aber dann kommt Phase 2. Und es ist wie wenn ein Baby auf die Welt kommt. Die ersten 2 Jahre sind nur Eier, Butzi, Gutzi, Dutzi, Eier, Butzi, 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 Butzi. Und dann macht es einen ganz großen Stinker in die Windeln. Und dann macht die Mama trotzdem, Eier, Gutzi, Butzi, hast du schönen Stinker gemacht. Ei, ist das toll. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo das Kind weg muss von den Windeln. Und dann macht es noch ein paar Mal in die Hose und dann ist die Mama nicht mehr so happy. Und das Kind ist aber gewöhnt, dass die Mama happy ist, wenn das Kind Scheiße baut. Stimmt's? Und wir Christen, wir kommen auch an diese Phase, wo wir merken, es ist nicht mehr gut, wenn wir in die Hose machen. Und der Papa lässt uns das nicht mehr so einfach durch. Und dann werden wir irgendwie trotzig, bockig, enttäuscht und merken, Mensch, es war aber früher so schön. Aber noch viel schöner ist, wenn wir merken, dass wir nicht mehr in der Scheiße stecken, wenn wir nicht mehr die Hosen voll haben. Wenn wir lernen durch die Charakterschule, es ist besser, aufs Töpfchen zu gehen. Amen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Christen diese Zeit verpasst haben, dass die nicht gemerkt haben, dass es eine Zeit der Entwöhnung gibt, eine Zeit der Veränderung, eine Zeit, wo man das nicht mehr toleriert. Ist das gut oder schlecht? Wer von euch ist länger als 30 Jahre gläubig? Streckt mal. Okay, wer ist länger als 20 Jahre gläubig? Okay, wer ist länger als 10 Jahre gläubig? Wer ist länger als 5 Jahre gläubig? Super, da haben wir doch einige alte Hasen dabei. Wir gehen alle schon, ob 5 Jahre oder 30 Jahre, macht keinen großen Unterschied. Du kannst in 5 Jahren so weit sein wie einer in 30 Jahren, der einen Stuhl wärmt. Ja, das ist nicht, aber ich merke, wenn wir so in unser Leben zurückschauen, gibt es irgendjemand von euch, der sagen kann, das war's nicht wert, das Zeit ich mich bekehrt habe, ist mein Leben Katastrophe. Oder sagt der Mensch, ich bin durch Herausforderungen, ich bin durch Veränderungen. Und wenn du durch die Charakterschule gehst, gehst du vielleicht auch manchmal durch Situationen, die dich alles kosten. Wenn der Herr sagt, vergib jemand, der dich richtig heftig verletzt hat. Das geht nicht so easy going. Das ist ein Prozess. Vielleicht ist jemand aus deiner Familie gestorben. Und du denkst, warum hat der Herr das zugelassen? Und der Teufel kommt und will den Finger in die Wunde legen und dich jahrelang damit quälen und sagen, ja, Gott kann man nicht vertrauen. Oder es passieren andere Dinge. Du verlierst deinen Arbeitsplatz, du verlierst deine Wohnung, du verlierst elementare Dinge, die du brauchst zum Leben. Aber ich glaube, wenn du heute zurückschaust, kannst du sagen, aus all dem hat der Herr dich gerettet, oder? Amen. Aus all dem hat er dich herausgeführt und hat dich nie verlassen noch versäumt. Ich mache mir keine Sorgen um Christen, die durch ein turbulentes Leben sind. Ich mache mir Sorgen um Christen, wo alles immer so Buddha smooth ist, so ganz weich, so die durchs Leben flutschen. Da mache ich mir mehr Sorgen, das wisst ihr. Aber ich liebe es, Glaubenszeugnisse hören von Leuten, die sagen, Mensch, ich dachte, jetzt ist vorbei, ich sterbe und Gott hat mich gerettet. Wo du Wunder über Wunder erlebst. Es gibt so einen Typ, der hat so ein Holzkreuz und läuft durch die ganze Welt. Vielleicht habt ihr denn schon mal was davon gehört. Und da ist eine Rolle unten dran und er läuft durch den Irak, durch Iran. Und da erlebt er die meisten Wunder. Er hat nirgends Ablehnung erlebt. Und er ist durch Südamerika. Und da kamen aus dem Busch, wirklich aus dem Dschungel, kamen so Freiheitskämpfer mit Kalaschnikows, legten die an und haben alle abgedrückt. 10 Mann. Klack, 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 klack. Keiner hat geschossen. Und dann haben sie ihr Gewehr angeguckt, nachgeladen und nochmal, klack, 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 ging nichts. Auf einmal stand ein Engel hinter dem. Und dann haben sie geschrien, la los, das Licht, und haben ihre Waffen fallen lassen. Und dann kam das Feuer und hat sie verbrannt. Nein. Die sind auf die Knie und haben gesagt, wer bist du? Wer bist du? So was haben wir noch nie erlebt, wer bist du? Und er hat ihnen von Jesus erzählt, die haben sich alle bekehrt. Das sind Wunder mit meinem Gott. Amen. Aber wenn du dich nicht aufmachst und im wahrsten Sinne des Wortes dein Kreuz auf dich nimmst, kannst du solche Wunder nicht erleben. Und wir erleben zu wenig davon im Westen. Wir erleben zu wenig von diesen Wundern. Aber das ist mein Gott, es ist auch dein Gott. Amen. Heute schauen wir uns ein paar Bibelstellen an, die mir der Herr so aufs Herz gelegt hat. Und da sind ein paar ganz heftige Aussagen von Jesus dabei. Und ich habe euch schon ein paar Mal gesagt, Jesus war nicht der nette Typ mit den Sandalen, mit langen Haaren und Bart, der durch Israel lief und jeden liebte. Jesus war knallhart. Sag mal knallhart. Jesus hat jeden knallhart konfrontiert. Und vor allem die Religiösen, und vor allem die Selbstherrlichen und vor allem die Selbstverliebten und vor allem die, die das Geld liebten oder die ihren Status liebten, die ihre Herkunft liebten. Jesus hat sie knallhart konfrontiert. Nikodemus, der in der Nacht kommt, weil er nicht wollte, dass die Leute das sehen. Oder der reiche Jüngling, der meint, er hat das ganze Gesetz gehalten. Jesus hat jeden knallhart konfrontiert. Und er hat auch ein paar knallharte Aussagen getroffen. Und ich mache mir viele Gedanken darüber. Ja. Und heute Morgen habe ich eine Frage an dich. Glaubst du, dass wenn Wunder im Leben von jemand sind, glaubst du, dass das ein Zeichen ist, dass er mit Gott geht? Ja oder nein? Wer ist für ja? 3, wer ist für nein? Wer versteht die Frage nicht? Wer redet nicht mit mir? Wer sitzt da? Es gibt keine Enthaltung. Du hast immer eine Meinung, immer. Auch wenn du dich enthältst, du willst da nur nicht dazu stehen in der Öffentlichkeit. Aber du hast eine Meinung. Nochmal, wer glaubt, dass Wunder ein Zeichen sind, dass jemand mit Gott geht? Jetzt sei da mutig. Okay, es sind schon fast die Hälfte. Wer glaubt, dass Wunder nicht Zeichen sind, dass jemand mit Gott geht? Ungefähr, ja. Okay, sind wir großzügig heute 50-50. Wir schauen uns an, was die Bibel sagt. Aber zuerst gehen wir mal in Matthäus 7,21 in Luther heute. Matthäus 7,21. Und da sagt Jesus eine knallharte Aussage. Er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das ist eine harte Aussage. Kann man Angst kriegen, gell? Kann man Furcht entwickeln, wenn man Jesus nicht kennt. Jede Aussage kann Furcht entwickeln. Wenn ich jetzt sage, ich steche dich nachher ab, könntest du jetzt Angst entwickeln. Aber wenn du mich kennst, weißt du, dass ich das nicht tue. Jede Aussage in der Bibel, wenn du Jesus kennst, weißt du, wie er sie meint. Du weißt auch, zu wem er sie meint und wann das eintritt oder nicht eintritt. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, die zu ihm Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also es ist nicht ausschlaggebend, wer da steht und sagt, Herr, Herr, oder anbetet oder lobpreist, sondern es kommt darauf an, ob jemand den Willen des Vaters tut. Was ist die Voraussetzung, um den Willen des Vaters zu tun? Ihn zu kennen, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist Gehorsam. Du kannst nicht gehorsam sein gegenüber etwas, was du nicht kennst. Du kannst nur gehorsam sein gegenüber etwas, was du kennst oder wen du kennst. Also musst du den Vater kennen. Und wie lernst du den Vater kennen? Indem du die Bibel liest. Number one. Nicht geistige Eindrücke, number one. Weil das ist ganz gefährlich. Weil der Teufel kann dir auch geistige Eindrücke geben. Er kommt als Engel des Lichts. Wenn du das Wort nicht kennst, hast du kein Fundament. Dein Baum muss auf einem guten Fundament stehen, damit gute Früchte kommen. Also musst du das Wort kennen. Und mich wundert's nicht, wenn ich Christen kennenlerne, die keine Lust haben, Bibel zu lesen. Das heißt, die haben keine Lust, den Vater kennenzulernen. Und sie gehen nicht durch die Charakterschule. Und dann ist es auch schwierig. Stell mal vor, du hast ein Kind, was keine Lust hat, dich kennenzulernen. Du wirst Konflikte haben mit diesem Kind, und zwar gewaltig. Und je älter das wird, desto schlimmer wird's. Wenn das Kind keinen Bock hat, dich kennenzulernen, nehmen wir an, der Vater. Der Vater hat ein Auto, das pflegt er, das putzt er, alles picobello. Der Sohn sagt, Papa, darf ich mit deinem Auto fahren? Ja, gerne, aber ich hätte es gern so zurück, wie du es bekommen hast. Das Auto kommt zurück, die Felgen verkratzt, eine Delle vorne und innen drin alles voll mit Ketchup und Mayonnaise von McDonald's. Wie wird der Vater reagieren? Oh, das ist aber lieb von dir. Nee, er wird sagen, hey, das ist komplett gegen mich, gegen meinen Willen, gegen meinen Charakter, gegen meine Überzeugung, gegen das, was mir wichtig ist. Es ist respektlos. Wenn die Mama sagt, okay, du kannst den Teller mit hoch in dein Zimmer nehmen und essen, aber du bringst ihn wieder runter, räumst ihn in die Spülmaschine ein. Sohnemann hat keine Lust, Töchterlein hat keine Lust. Wie wird's aussehen im Zimmer? Oder wenn du Wäsche hast, wirfst du runter in die Waschküche. Wie auch immer, Kleinigkeiten. Zeigen, ob du jemand respektierst und kennst oder nicht, oder ob das dir egal ist. Hast du schon mal jemand was ausgeliehen und hast es zurückbekommen, komplett anders? Meine Nachbarn, die direkt neben mir wohnen, denen habe ich vor Jahren, ganz am Anfang, meine Bohrmaschine ausgeliehen. Und da haben sie gebohrt und gleichzeitig gestrichen. Und dann war meine grüne Bohrmaschine nicht mehr grün, sondern weiß. Dann habe ich die genommen, habe sie eine Stunde lang geputzt, Kabel, Stecker, alles, weiße Farbe weggeschrubbt. Und ein paar Wochen drauf kam wieder eine Anfrage, kann ich deine Bohrmaschine haben? Da sage ich, die Anfrage ernsthaft. Ja, wieso? Sag, ja, weißt du, wie ich die zurückgekriegt habe? Und ich habe dir vorher gesagt, ich hätte es gern so zurück, wie ich dir es gegeben habe. Und es hat nicht geklappt. Deswegen bedeutet es, ab jetzt, du kriegst nie wieder meine Bohrmaschine. Ah, du hättest ja was sagen können, hätte ich es geputzt. Nee, ich sag nichts, weil mir das zu blöd ist. Wenn du das selber nicht siehst, hast du kein Interesse an mir. Ich habe dir vorher gesagt, ich möchte meine Bohrmaschine, wer weiß es noch, so zurück, wie ich sie dir. Und wenn das nicht klappt, eben nicht. Früher hatte ich einen Autoanhänger. Den haben sich viele Leute ausgeliehen. Mal war das Rücklicht kaputt, dann haben sie das Kabel auf den Boden schleifen lassen, dann ging das Licht nicht mehr und dann wird es immer hingestellt und nichts gesagt. Ich merke jetzt manchmal oder am Anfangs Wochen später, Monate später, weil ich ja nicht jeden Tag meinen Hänger benutzt. Und dann fragst du und sagst, hey, was soll das? Das war ich nicht. Ja, das einmal und dann nie wieder. Man lernt daraus. Und Jesus sagt hier, es geht nicht drum, wer sagt, ich bin Christ, sondern es geht drum, wer den Willen des Vaters tut. Wer den Willen des Vaters tut, ist das hart? Nee, es ist gut. Es zeigt automatisch, wer du bist. Gehen wir in Vers 22. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, pass auf, was hier steht, es ist knallhart. Habe ich erst wieder ein Video gesehen, wo eine das teilt und sagt, ich habe so Angst. Bin ich das? Wenn du Angst hast, wahrscheinlich schon. Ich habe keine Angst. Du auch nicht, hoffe ich, oder? Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag. Wann? Am letzten Tag. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Die Frage beantwortet sich gerade aus dem Wort Gottes, ob Wunder ein Zeichen sind, dass jemand mit Gott geht. Nächster Vers. Dann werde ich ihnen bekennen, Jesus, ich habe euch noch nie gekannt. Warum sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, Übeltäter? Weil sie ihn nicht gekannt haben. Weil sie ihn respektlos behandelt haben, weil sie nie gefragt haben, Jesus, was gefällt dir, was ist dein Wille? Nein, sie haben immer ihr Ding durchgezogen, zurück zu 22, und haben sogar nach außen Zeichen und Wunder. Wir wollen in die Wunder rein, stimmt's? Wir haben uns dafür entschieden. Ich möchte euch heute lehren, dass ihr aufpasst, wenn ihr Wunder seht, dass ihr nicht sofort ausflippt und begeistert zeigt und ruft Halleluja, sondern schau hinter die Kulisse. Schau, ist es ein Geist, der Jesus und den Vater respektiert, der den Willen des Vaters tut, wie im Himmel so auf Erden? Oder sind es Wunder und Zeichen, die dich verführen? Leute, das passiert schnell, dass man begeistert ist. Der Teufel tut auch Wunder. Er kann jede Krankheit heilen, aber er heilt nicht, weil er nicht heilen will. Er ist böse und er wird nie jemand was Gutes tun. Ich habe es euch schon 100-mal erklärt, es ist ein Austausch von Dämonen, das wisst ihr. Der Krebsdämon geht und der AIDS-Dämon kommt. Oder was auch immer, es gibt Milliarden von Krankheiten, wurscht egal. So. Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Stell dir vor, da ist ein Scharlatan, ein Wundertäter, der vor einer großen Menge Leute sagt, ich gehöre Jesus und du böser Geist, fahre aus. Natürlich geht er raus. Aber was macht er anschließend? Er kommt zurück und bringt 7 Schlimmere mit. Aber in der Show, wo die Leute zuschauen, sagen sie, boah, geht da Wunder ab, boah, der hat Dämonen ausgetrieben, aber nicht im Namen Jesu. Und auch nicht im Willen des Herrn. Ist es wichtig für uns, dass wir sowas hören? Haben wir nicht in deinem Namen, sagen sie zu ihm, ganz, ganz mutig, ganz fröhlich, ganz frei. Hätte fast fromm und frei gesagt. Haben wir nicht in deinem Namen? Und das Krasse ist, wie Jesus reagiert. Ich habe euch nie gekannt. Und dann sagt er noch, weicht von mir, Übeltäter, Übeltäter, Übeltäter. Das ist im Deutschen ein super Wort. Ihr habt Übles getan, nicht Gutes, Übles, nicht Gutes. Und das finde ich bemerkenswert hier, dass Jesus so krass antwortet. In anderen Übersetzungen steht Machttaten statt Wunder, Machttaten. Wir wissen, dass in der Endzeit der Antichrist auftreten wird und große Zeichen und Wunder am Himmel, an Sonne, Mond und Sterne tun wird. Er wird Sonnenfinsternis machen und was weiß ich was alles. Die Leute werden begeistert sein von seiner Show. Die werden nicht fragen, machst du das in dem Willen des Vaters? Der wird sich als alles verkaufen. Wer glaubt, dass er ein Gott ist, wird glauben, dass er ein Gott ist. Wer glaubt, dass er ein Zauberer ist? Wer glaubt, dass er ein Zauberer ist? Die Leute dürfen glauben, was sie wollen. Aber es führt nicht zu Christus, es führt weg von Christus. Jetzt schauen wir uns die paar Verse an, die davor stehen, ab Vers 13. Gehen wir zurück zu Vers 13, Tina. Und da heißt es, geht hinein durch die enge Pforte. Das haben wir schon mal gehört vor einer Weile. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Leute, genau das ist die Zusammenfassung, die komprimierte Zusammenfassung der Charakterschule. Wenn du keine Charakterschule willst, dann ist der Weg breit und einfach. Du gehst raus an deinen Arbeitsplatz und die Leute fragen, sag mal, bist du Christ? Nö. Du glaubst doch an Jesus? Nö, nö. Ich glaube, dass da was gibt, aber was, weiß ich nicht. Und schon hast du kein Problem. Niemand wird dich konfrontieren, niemand wird dich angreifen, niemand wird dich auslachen, korrekt? Breiter Weg. Viele, viele Dinge sind dann einfach in deinem Leben. Aber du tust nicht den Willen des Vaters. Korrekt? Ist der Wille des Vaters, dass du ihn verleugnest oder dass du ihn bekennst? Schauen wir uns nachher an. Okay? Dann heißt es in Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten. Was ist ein falscher Prophet? Müssen wir uns erstmal fragen, was ist ein Prophet? Ein Prophet ist jemand, der im Namen Gottes spricht, was Gottes Wille ist. Ein falscher Prophet spricht was? Nicht Christus, genau. Er redet aus der anderen Quelle, gibt nur zwei Quellen, Satan, Jesus, dazwischen gibt's nichts. Und er redet aus einer anderen Quelle, aus einem anderen Geist, aus einem anderen Willen, nämlich er redet Satans Willen und nicht der Wille des Christus. Seht euch vor den falschen Propheten. Wenn Jesus das gesagt hat, dann wird's die geben und die sind schon überall. Die in Schafskleidern, die aussehen wie ein zu euch kommen, inwendig, in innen drin, was sie ausmacht, ihr Charakter, ihr Herz, ihre Seele, ist aber eine Seele eines Charakters, eines Wolfes. Jeden Tag hat der Wolf Hunger. Und jeden Tag reißt er Schafe. Aufpassen. Deswegen nimmt Jesus dieses Beispiel. Und er sagt in Vers 16, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Nicht, was sie tragen oder nach außen darstellen. Es gibt viele Christen, die sagen, ich bin Christ, ich glaube an den Herrn. Du siehst aber keine Früchte. Die bekennen auch Gott nicht. Es gibt Politiker, die sagen, ich bin Christ, aber ihre Entscheidungen sind total antichristlich. Es gibt Schauspieler, die sagen, ich bin gläubig. Was sie meinen, ist was anderes. An ihren Früchten soll man sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht, sag mal, ich kann nicht, schlechte Früchte bringen. Ich sag dir auch warum. Wenn du wirklich ein guter Baum bist, der durch die Beschneidung des Herrn ging, durch die Charakterschule des Herrn, wo die Äste nicht wild wachsen, sondern eine Beschneidung. Man erkennt einen Baum aus einer Baumschule und man erkennt einen Baum auf dem Acker, um den sich niemand kümmert, richtig? Man sieht einen Baum aus einer Baumschule. Warum? Weil er Beschneidung hat. Und da ist eine andere Frucht dort wie da. Und die erkennt man. Und ein guter Baum, wenn du ein guter Baum bist, bedeutet, du bist durch die Charakterschule. Wenn Gott dich durch die Charakterschule geführt hat, dass du nicht mehr lügen sollst, kannst du dann noch leicht lügen? Nein, es geht nicht. Vielleicht ertappst du dich mal, dass du wieder lügst oder eine Geschichte erzählst, die anders ist oder zu deinem Vorteil. Du merkst sofort in dir, in deinem Geist, wie der Heilige Geist sagt, Thomas, oder wie auch immer du heißt, ich hoffe, du hörst es. Thomas. Passieren uns Fehler? Ja, wir machen Fehler. Wir machen Fehler. Ich habe letztes Jahr im Dezember meinen Handyvertrag verlängert. Dann habe ich ein besseres Angebot bekommen, dann habe ich es gekündigt. Dann haben die mir das neue iPhone 15 Pro für 1500 Euro zugeschickt. Obwohl ich schon gekündigt habe auf April. Dann habe ich den E-Mail geschrieben, bei euch weiß die linke Hand nicht, was die rechte macht, holt bitte das Handy wieder ab. Weil ich habe gedacht, ich sehe doch nicht ein, dass ich das Porto bezahle. Dann lag das Handy 4 Monate bei mir im Büro. Thomas ist manchmal auch ein bisschen doof. Der Heilige Geist sagt, schick das Ding weg. Mr. S. sagt, das ist ein tolles Handy, nimm's für dich. Der Heilige Geist sagt, es ist gestohlen, schick es zurück. Mr. S. sagt, das ist doch denen ihr Schuld, das ist doch nicht deine Schuld. Kennt ihr das Spiel? Ich habe mir es dann angeguckt, habe mich entschieden, ich will das Ding nicht, ist mir zu groß. Dann habe ich gedacht, ich verschenk's. Dann habe ich jemand geschrieben, habe gesagt, würdest dich freuen? Oh ja, und wie? Sei, schicke ich dir zu. Ich habe es weggeschickt, versicherter Versand, 13 Euro. War recht teuer. Nachts um 3 weckt mich der Heilige Geist. Thomas, wenn du das Handy nicht zurückgibst, wird der Teufel dir die Woche noch 1100 Euro stehlen. Was muss der Thomas machen, wenn er aufsteht? Ich habe ja nicht mehr gut geschlafen. Ich habe eine E-Mail geschrieben, ey du, das tut mir echt furchtbar leid, ich hätte dich so gern gesegnet damit, aber der hat mich heute nachgeweckt um 3, schickt das Ding zurück. Sei, und selbst wenn du es jetzt palsch, dann fällt es dir runter, ist es kaputt, weil der Teufel hat Anrecht. Warum erzähle ich das euch? Damit ihr was lernt. Ich kam mir so blöd vor. Ich wusste es doch besser. 4 Monate. Da kam das Ding nicht, kam nicht. Nach einer Woche, ja, ich schick's noch los. Und ich will das Ding aus dem Haus haben. Ich habe es zurückgeschickt, habe der Firma dazu geschrieben, ich hätte gern mein Porto wieder. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dürft ihr mir einen guten Kaufpreis machen, dann kaufe ich's. Natürlich machen die das nicht, ne? Mein Porto kam auch nicht. Habe ich mich aufgeregt, der Teufel kam schon wieder. Siehst du, selber schuld. Und ich war es 4 Monate lang zu geizig, das Porto zu bezahlen. Und sagt Jesus zu mir, jetzt hast du 13 Euro bezahlt. Hättest du es einfach so zurückgeschickt, hätte 5 Euro gekostet. Die 13 Euro tun dann nicht weh, aber die 5 hatte ich jetzt 4 Monate lang genervt. Ist es gut, wenn Gott uns einen Spiegel vorhält? Oh ja. Und nachdem ich mich richtig aufgeregt habe, und dann habe ich gedacht, nee, ich lasse das Thema jetzt endgültig los in meinem Herz, schreiben Sie mir E-Mail, ich krieg die Portokosten. Immerhin. Leute, alles in dieser Welt ist Charakterschule. Charakterschule. Und bei meinem Auto war die Klimaanlage kaputt. Und ich habe noch Garantie. Und alles, was bisher irgendwie fehlerhaft war, wurde sofort bezahlt. Mit meiner Klimaanlage haben sie 14 Tage überlegt und rumgemacht, wer das bezahlt. Ich wusste, was das kostet, die Klimaanlage, nämlich 1100 Euro. Ich habe nämlich den Heiligen Geist. Am nächsten Tag, wo ich zurückgeschickt habe, kam die Freigabe von Audi, wird alles bezahlt. Leute, so läuft es im Leben. Ich hätte das Handy behalten können, ich jetzt aber voll bezahlt. Nicht bei der Telefonfirma, aber bei Audi. Ich bin so froh, wenn der Heilige Geist mich korrigiert. Du auch? Amen. Bist du dankbar für die Charakterschule oder möchtest du dumm durchs Leben gehen, dich 3 Wochen lang freuen, dass du ein tolles Handy hast, was nicht dir gehört? Gott ist so gut. Amen. Und dann ist auch gut, wenn wir die Entscheidung treffen und sagen, Heiliger Geist, jetzt gehe ich da durch. Ich habe es verschenkt, ich nehme es zurück. Egal, wie dumm ich jetzt aussehe, aber die Person hat gut reagiert. Die hat es verstanden. Okay? Aber wir können nicht sagen, ich bin Christ und ich tue den Willen des Vaters nicht. Geht nicht. Und es ist egal, ob du Pastor bist oder Papst. Entweder du tust den Willen des Vaters oder du tust ihn nicht. Korrekt? 4 Monate lang hat Jesus gesagt, schick das Ding zurück. Es war ein super Song in meinem Hinterkopf. Schick das Ding zurück, schick das Ding zurück. Jeden Tag mit anderen Instrumenten, aber immer derselbe Text. Schick das Ding zurück, finde jetzt dein Glück. Nee, Thomas war, schick nicht ein. Egal. Gott sei Dank, auch wenn es manchmal über Stolpersteine geht, entscheiden wir uns für das Richtige. Ist das gut? Halleluja. So. Ein fauler Baum bringt schlechte Früchte, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Vers 19, jeder Baum, liest, was hier steht, ist knallhart, was Jesus sagt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Damit meint Jesus die Hölle. Jeder Christ, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und mit Christ meine ich jemand, der sich Christ nennt. Wir haben gerade gelöst oder uns ausgearbeitet, was ein Christ ist. Was ist ein Christ? Wer weiß es noch? Der, der den Willen des Vaters tut. Ganz einfach erklärt. An einer anderen Stelle heißt es sogar, dass Gott die Heiden, die seinen Willen tun, angenehmer sind als die Juden, die zu seinem Bund gehören und seinen Willen nicht tun. Der Heide wird sogar gerecht gesprochen, wenn er das tut, was Gott will, obwohl er nicht zum Bund gehört. Ist schon interessant, oder? Wenn du ein Kind hättest, 5 Jahre alt, und das Nachbarkind ist 5 Jahre alt, und dein Kind, dein Sohn oder deine Tochter ist immer rebellisch, macht immer alles kaputt, macht immer das Gegenteil von dem, was du willst, und das Nachbarkind ist total lieb und hört aufs Wort. Über welches Kind freust du dich mehr? Obwohl es dein eigenes ist, freust du dich wahrscheinlich über das Nachbarkind mehr, und Gott ist genauso. Das wird die Liebe zu deinem Kind nicht auflösen. Aber du siehst, Mensch, es geht auch anders. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ihren Früchten. Jetzt gehen wir mal zu den Früchten. Galater 5 ab Vers 22. Galater 5 ab Vers 22. Was sind denn die Früchte? Die Früchte des Geistes, gute Früchte. Die schauen wir uns jetzt an, damit wir die guten Früchte kennen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Kannst dich selber überprüfen, bin ich in der Liebe, bin ich in der Freude, bin ich im Frieden, bin ich geduldig, bin ich freundlich, bin ich gütig, bin ich treu. Treu, treu. Treu ist so ein Wort in der heutigen Zeit, das braucht man immer. Man kann den Arbeitgeber bescheißen, man kann den Staat bescheißen, man kann die Nachbarn bescheißen, man kann die Kunden bescheißen. Überall wird beschissen. Selbst große Firmen tun das. Ich habe die Woche ein Video gesehen, wo jemand im Supermarkt ist und dann holt er Tüten raus, steht drin, Nettoinhalt 320 Gramm, legt es auf die Waage, ist nur 280 drin. Das ist Betrug. Aber überall wird beschissen. Das ist, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber Gott sieht alles. Treue. Nächster Vers. Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies ist das Gesetz nicht. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Aber gegen die Leidenschaften und Begierden und Dinge, die nicht vom Geist geboren sind, die komisch sind, die schräg sind. Ich habe die Woche jemand getroffen aus meiner alten Gemeinde, die ich 1993 verlassen habe. 1993, ist schon ein bisschen her, ne? Und so alle 7, 8 Jahre treffe ich die Person mal. Freue mich, reden wir so über früher und keine Ahnung, alles und so weiter. Ja, und dann, ja, heute ist ja schönes Wetter. Sag, ja, wenn die nicht sprühen, ist schönes Wetter. Sprühen? Sag, ja, die sprühen. Habe ich mir, oh, okay. Wie erkläre ich einem aus dem Dschungel, dass wir angeblich auf dem Mond waren? Schwierig. Habe ich gedacht, lass das Thema sein, Thomas. Ja, und dann kam ein Thema auf. Die Familie hat 2 Töchter, 2 Söhne. Ein Sohn ist schwul, eine Tochter ist lesbisch. Und dann, wie siehst denn du das? Dachte ich, schwierig. Wie siehst denn du das? Habe ich gesagt, Sünde ist dämonisch. Als erstes habe ich gesagt, ich habe mir es aufgeschrieben, es ist Gott ein Gräuel. Kam sofort die Antwort, das sehe ich anders. Dann habe ich gesagt, es ist dämonisch. Das sehe ich anders. Dann kam die Aussage, ich habe immer so viel für die Kinder gebetet, also ist das vom Herrn. Ich habe gedacht, ich falle rückwärts um. Leute, das ist der breite Weg. Dann wohnt die lesbische Tochter mit ihrer Frau, wohnt in der Dachwohnung. Jetzt habe ich dann noch nebenbei mitbekommen, dass sie fürs Essen nicht mehr beten, damit die sich nicht angestoßen fühlen. Dachte ich, ja, das ist logisch. Aber wenn man mit Jesus geht, eckt man an. Die krasseste Aussage der Bibel, die krasseste Aussage von Jesus ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Deswegen ist der christliche Glaube so verhasst in der Welt. Der Buddhismus sagt, hey, der Hinduismus sagt, du wirst wiedergeboren. Die Moslems sagen, oh, beug deine Knie und dann ist alles gut. Jesus ist so krass, dass er behauptet, nur durch ihn. Und das stößt den Menschen auf. Dann kam eine Aussage, ja, Gott wurde bei Sodom und Gomorra für die Strafe, er wurde dazu gezwungen. Dachte ich, was? Was? Hä? Und das Gespräch war vielleicht 3 Minuten, 4 Minuten, es war nicht lang. Und dann kam die Aussage. Jesus hat nie etwas gegen Homosexuelle gesagt. Dann habe ich gedacht, der hat auch noch nie gesagt, dass du sollst keinen Banküberfall machen. Steht auch nicht in der Bibel. Und trotzdem weiß jeder, dass das nicht okay ist. Ich war so schockiert und dann wollte sie mich festnageln. Und ich habe so gemerkt, ich habe keinen Bock da drauf. Und da kamen andere Leute, das Gespräch war beendet. Es wurde unterbrochen und ich dachte so, Zeitgeist oder Jesus? Zeitgeist oder Jesus? Und ich war so dankbar, dass das Gespräch unterbrochen wurde, weil ich dachte, ich habe keinen Bock bei diesem schönen Wetter auf dieses Gespräch. Aber ich bin nach Hause und ich sage, Herr, warum? Warum ist die so? Und ich meine das alles, was ich sage, nicht verurteilend, Leute, nur feststellend. Ich hatte mit Bärbel noch eine Diskussion. Ja, was wäre, wenn unsere Kinder so wären? Na, ich sage, ich würde knallhart den Weg mit Jesus gehen. Die Entscheidung müsste ich nicht überdenken. Es ist eine Entscheidung, die habe ich vor Jahren getroffen. Ich würde sie nicht in meinem Haus wohnen lassen, weil ich das nicht unterstützen würde. Das ist ein heißes Eisen, gell? Ich würde mein Kind nicht, ich würde nicht sagen, du bist nicht länger mein Sohn oder meine Tochter. Aber ich würde ganz klar sagen, ich toleriere diesen Lebensstil nicht, weil es widergöttlich ist, weil es antichristlich ist und weil es dämonisch ist. Ich hätte den harten Weg, ja? Ja oder nein? Entweder wird mein Kind mich ablehnen oder ich irgendwann mein Kind oder wir hätten gar keine Möglichkeit mehr. Ich würde auch nicht auf eine Hochzeit gehen. Ich würde sagen, nee, ich komme nicht und zeige dir, dass das okay ist. Ich gehe meinen Weg mit Jesus. Wie würdest du entscheiden? Leute, das würde einen Preis kosten. Das wird dein Herz zerreißen. Es wird dein Herz zerreißen. Aber es wäre die richtige Entscheidung. Ich habe Gott gefragt, und wisst ihr, was er zu mir gesagt hat, was Jesus zu mir gesagt hat? Sie liebt ihre Kinder mehr als mich. Ich bin erschrocken. Das ist eine harte Frage, stimmt's? Und es ist egal, ob jemand eine Bank überfällt oder homosexuell ist, das ist nicht die Frage. Sünde ist Sünde, ihr versteht mich schon richtig. Aber ich habe gedacht, sie hat vor ein paar Jahren, irgendwann zurück, abgeschaltet oder war sie noch nie auf Spur, dass sie sagt, das ist nicht in Ordnung. Ich bin froh für jede Lehre, die wir hier haben, die ganz klar ist, die nicht krumm ist, sondern ganz klar. Matthäus 10, Vers 37. Ich will ja immer eine Bibelstelle dazu haben. Du auch? Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Lesen wir weiter. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Ich habe am Anfang gesagt, wir schauen uns heute ein paar Bibelstellen an, die sind ganz knallhart. Leute, das sind Aussagen, ja, da wollen wir keine Predigt drüber hören, das wollen wir am liebsten überlesen, das wollen wir am liebsten ausklammern. Ich habe auch gedacht, in dem kurzen 3-4 Minuten Gespräch, wir können doch nicht aus der Bibel ziehen, was wir wollen und der Rest lassen wir weg. Jesus hat nie was gegen Homosexuelle. Ich habe gesagt, aber Paulus und Mose sind eindeutig. Die Bibel ist eindeutig mit dem Thema, da gibt's nichts zum Umdeuten. Da gibt's auch keinen Kompromiss. Da habe ich gedacht, wie man sich alles so zieht, wie man es braucht und das, was man nicht will, lässt man weg. Nochmal, wer ist ein Christ? Wer weiß noch die Definition? Der, Martin, sag's. Der den Willen des Vaters tut. Ist es der Wille des Vaters, ihrer Tochter und ihrem Sohn zu sagen, das ist falsch, es ist Sünde, es ist Rebellion, es ist dämonisch? Ja oder nein? Macht es Spaß? Ist das toll? Ist das wunderbar? Ist das einmalig gesagt und dann erledigt? Wahrscheinlich nicht. Und nochmal, ich sehe das gar nicht verurteilend. Ich bin froh, dass es mich nicht betrifft. Und die Frage ist, gerade bei den Kindern, beziehen wir Stellung oder lassen wir es laufen und hoffen, dass es gut wird? Vorhin haben wir alle gelacht, wo wir gesagt haben, dass der Kleine noch in die Hose macht. Aus was die Kacke besteht, ist völlig wurscht. Es stinkt. Aus was die Sünde besteht, ist völlig wurscht. Es stinkt. Vorhin hat Bärbel gebetet, Jesus wünscht sich eine Braut, die ohne Flecken und Runzeln ist. Und wir gehen in eine Zeit hinein, wo niemand mehr das predigen will, wo niemand mehr das sagen will, bis auf ein paar wenige. Weil es gegen den Zeitgeist ist. Weil es gegen alles ist, was diese Leute wollen. Mut zur Wahrheit. Stehen wir dazu? Oder lassen wir es weg? Matthäus 10, Vers 38. Und wenn ich sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wenn ich sein Kreuz auf sich nimmt, dein Kreuz ist deine Herausforderung, dein Leben, deine Schwierigkeiten, dein Charakter, der noch verändert wird, es ist dein Kreuz, das du auf dich nimmst. Ich kann nicht dein Kreuz tragen und du nicht meins. Die Frage ist, nehmen wir das auf uns oder sagen wir, jetzt ist mal genug von dem Ganzen, ich möchte jetzt ein ruhiges Leben und möchte, ne? Es wird nicht funktionieren. Ich sag dir eins, wenn du aus der Schule von Gott gehst, auf das Abstellgleis des Satans, der lässt dich kurze Zeit in Ruhe, bis das Letzte abgestorben ist und das Letzte ausgetrocknet ist, was noch von Jesus und vom Heiligen Geist war. Und dann macht er dich fertig. Und dann bist du aber in einem Zustand, da bist du nicht mehr Rocky in Höchstform, sondern bist du Rocky mit 85, da geht gar nichts mehr. Geistlich gesprochen. Der Teufel wird dich nicht in Frieden lassen. Er macht dir ein Friedensangebot, bis du denkst, naja, jetzt die letzten Jahre kann ich noch chillen, der wird dich fertig machen. Dann kommen die Krankheiten, dann kommen die Schmerzen, dann kommt das richtig harte Programm. Und glaub mir, das ist viel schlimmer als die Schmerzen, die du hast, wenn du mit Jesus durch die Beschneidung gehst. Das haben die wenigsten verstanden. Die allerwenigsten haben das verstanden. Gott hat mir mal eine Vision gegeben, werde ich nie vergessen. Ich habe sie euch schon mal vor ein paar Jahren erzählt, ich erzähle es euch nochmal, weil sie gerade kommt. Ich bin im Berg hochgelaufen und ich war eine Kuh. Und vor mir waren viele Kühe, hinter mir viele Kühe. Ich habe immer der Kuh vor mir quasi auf den Hintern geschaut. Und die Kuh davor dasselbe und dasselbe. Und dann sind wir so einen Berg hoch. Und das war so ein steiler, schmaler Pfad. Und ich dachte, boah, genau so fühle ich mich. Vor mir lauter Ärsche, hinter mir lauter Ärsche. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sehe nur Ärsche, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich weiß nicht, wann es zu Ende ist. Und ich wusste, wir müssen auf den Gipfel und nach dem Gipfel geht's runter. Und wenn es wieder runter geht, kommt eine Erleichterung. Und dann waren einige Kühe zwischendrin, die haben gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr. Und ich wusste in dieser Vision, wir müssen aus diesem Tal, was ausgetrocknet ist, raus über den Berg in ein neues Tal, wo Milch und Honig fließt. Da war es ganz grün mit frischem Gras. Und einige dieser Kühe haben gesagt, ich will nicht mehr länger, mir stinkt's, mir reicht's, ich drehe um. Und im Moment, wie die umdrehen, sind die an allen anderen vorbei und haben denen das Leben schwer gemacht, die weitergingen, weil sie gesagt haben, oh, ist das entspannend, oh, runtergehen ist viel leichter. Schon mal solche Christen in einem Leben gehabt, die gesagt haben, oh, seit ich nicht mehr ganz so fanatisch bin, geht's viel leichter. Das Schlimme ist aber, sie laufen zurück in das trockene Tal, wo sie verhungern werden. Und sie sind nicht da, wo Gott sie haben will. Und es ist eine Scheinerleichterung, weil sie gehen zurück, nicht vorwärts. Und die durchgehalten haben, bis auf den Gipfel und dann runtergingen, die sahen am Gipfel dann das Tal, wo Milch und Honig fließt. Wow, cool, wow, wird es gut. Und dann kam die Erleichterung und die war vom Heiligen Geist. Das war die echte Erleichterung. Aber du musst über den Gipfel. Ist es leicht oder anstrengend? Anstrengend. Und das Krasse ist, für die, die zurück sind ins Tal, die haben so viel Kraft verschwendet, mit dem Dreiviertels hochgehen und wieder zurück, dass die nicht nochmal die Kraft haben, darüber zu gehen. Die bleiben da und sterben da. Aber die, die rüber sind, waren in diesem neuen Tal und wurden auf herrliche Art und Weise versorgt und haben ein Mordserlebnis mit dem Herrn gehabt. Sie hatten nur Ärsche vor sich. Aber das war nicht das Problem. Sie haben durchgehalten. Sie sind auf die andere Seite und haben das Ziel erreicht. Ich liebe, wenn der Heilige Geist mir solche Dinge gibt, weil ich für mich verstehe, um was es ihnen geht. Du auch? Lukas 9, 26. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, lies, was hier steht. Wenn du nicht zu den Homosexuellen sagst, du, das ist falsch, sorry, tut mir leid. Ich bin nicht gegen dich als Mensch, aber ich bin gegen deinen Lebensstil. Ich kann dazu nicht Ja sagen, es ist Sünde. Versteht ihr? Wer sich aber meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Die Engel Gottes und die Heiligen, die schon im Himmel sind. Das ist eine Wolke von Zeugen. Die sehen, was wir tun und was wir nicht tun. Leute, es ist heftig, aber es ist gut. Wer sich meiner Worte schämt. Und wie kommt man zu einer Aussage, wo man sagt, Jesus hat nie was gegen Homosexuelle gesagt. Das stimmt sogar. Indem man in der Bibel das sucht, was man suchen will und nicht, was der Vater für dich hat. Es gibt auch keine Bibelstelle, wo steht, du sollst das Finanzamt nicht bescheißen. Ich könnte aber sagen, dass Jesus gesagt hat, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das sind die Steuern gewesen. Jesus hat in jeder Stadt Steuern bezahlt. Einmal hatten sie kein Geld, dann hat gesagt, geh runter ans Wasser, da kommt ein Fisch, der hat eine Münze im Maul. Dann haben sie mit dem Geld, haben sie dann die Steuern bezahlt. Jesus hat nicht gesagt, hey, mir gehört sowieso alles. Ich brauche das nicht bezahlen. Nein, so war das nicht. Wer Sohn oder Tochter oder Vater oder Mutter, die Engsten um dich herum, mehr liebt als mich. Wenn du Jesus nachfolgst, hast du die als erstes als deine Feinde, deine eigenen Familie. Da fängt es an. Was, du bist jetzt in der Sekte, du drehst ja ganz durch. Was, Jesus, den gab's doch gar nicht. Der ist doch gar nicht am Kreuz gestorben, sagen die Moslems. Das war ein Doppelgänger. Die anderen sagen, der war gar nicht wirklich tot. Die nächsten sagen, den gab's überhaupt gar nicht. Und so weiter und so fort. Und die werden alle Argumente bringen. Aber die Frage ist, stehst du zum Herrn? Bleibst du an dem, was du hast? Und der Schlüssel ist Charakterschule, Leute. Es geht nur durch die Charakterschule. Wenn du durch die Charakterschule bist, dann fällt's dir ganz leicht. Wenn du in der Charakterschule den Preis bezahlst, das für die Veränderung, fällt es dir ganz leicht, zu Jesus zu stehen. Weil Jesus in deinem Herzen viel mehr brennt, als irgendeine Anerkennung von irgendjemand. Deswegen ist Charakterschule so wichtig. Der krasseste in der Bibel durch die Charakterschule ist Petrus. Petrus war so der interne Anführer, der Apostel. Alle schauten auf ihn. Ihr wisst ja, hat immer als erstes geantwortet. Er war immer vorne dran. Das hat sich gesteigert bis dahin zum Abendmahl, wo er sagt, Herr, ich, nicht die anderen 11 Trottel, ich würde sterben für dich. Sein Ego hat sich so gesteigert, dass er dachte, aus seinem Fleisch, nicht aus der Charakterschule, aus seinem Fleisch, aus seinen Emotionen, Emotionen lügen, ist nicht die Wahrheit, das wisst ihr langsam. Seine Emotionen haben gesagt, Petrus, du bist der Größte, du würdest für den Herrn sterben. Und das hat er rausgehauen. Wie hat Jesus reagiert? Petrus, wenigstens einer, danke, dass du zu mir stehst. Alle werden mich verlassen, nur du nicht, weil du so toll bist. Du hast es begriffen. Du bist die Number One. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, hat es Jesus gesagt. Nee. Er hat gesagt, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Warum musste das passieren? Charakterschule, Charakterschule, Charakterschule. Schnipp, schnapp, ab. Danach war er am Boden zerstört. Er saß wie ein Schluck Wasser unter den Jüngern. Der hat den Mund nicht mehr aufgekriegt, dass sogar die anderen gesagt haben, nicht mal mehr Petrus hat Glauben, nicht mal mehr Petrus brennt. Was ist denn los mit dem? Dann haben sie gesagt, das Grab ist leer und Petrus... Der konnte gar nichts mehr glauben. Der hat sich so schlecht gefühlt. Und dann kommt Jesus zu ihm. Und ich finde bemerkenswert, wie Jesus reagiert mit einem Vollversager. Mit einem Vollversager. Er hat nicht zu ihm gesagt, hey du Volltrottel, habe ich doch gleich gewusst, dass du es nicht. Jesus sagt zu ihm die bemerkenswertesten Sätze, die mit in der Bibel sind. Wenn du dich dereinst bekehrst, ab wann war das möglich? Ab Pfingsten. War die Bekehrung und der Heilige Geist möglich zu empfangen. Wenn du dich dereinst bekehrst, Bekehrung heißt, wenn du dich um 180 Grad drehst, weg von Satan hin zu mir, wenn du dein Leben mir gibst, wenn du dich bekehrst. Jesus sagt zu ihm, der Schlüssel ist die Bekehrung. Könnt ihr mal folgen? Nicht die Emotion, nicht die Seele, nicht das Herzelein, nicht was ich über mich denke, sondern die Wahrheit ist, die Bekehrung ist der Schlüssel, um mir nachzufolgen. Wenn du dich dereinst bekehrst, stärke die Brüder. Wie kann ein Vollversager, ein Vollpfosten, ein Honk die Brüder stärken? Der ist der beste Kandidat. Weil ab dann ist er von unten, er guckt von unten nach oben, nicht mehr von oben nach unten auf die Geschwister. Er ist barmherzig. Er weiß, wie Paulus, ich war ein Massenmörder, jetzt darf ich dem Herrn dienen. Paulus wusste, das passiert alles nicht aus meiner Kraft. Petrus wusste ab dem Moment auch, es ist nicht mehr meine Kraft, es ist nicht mehr meine Überzeugung, alles in mir ist gestorben, alles ist tot. Der hat sich so geschämt und ist durch so einen Schmerz durch, dass er den Herrn verleugnet hat. Er hat von Herzen den Herrn geliebt. Da zweifle ich nicht dran. Aber seine Emotionen haben ihn gekickt und haben ihm gesagt, er soll das tun und jenes tun. Passt auf mit Christen, die aus den Emotionen Dinge tun. Ganz viele Evangelisationen haben Christen aus der Emotion gemacht. Mich hat auch vor ein paar Jahren ein Pastor angerufen. Thomas, ich habe ein großes Zelt gekauft. Sag ich, ja, wie groß denn? Da gehen 300 Leute rein, mindestens. Miet du einen Acker bei Heidelberg und wir machen eine große Zeltevangelisation. Da hat er mich wochenlang genervt. Da habe ich gesagt, ich habe nur eine Frage an dich. Hat es der Herr dir gesagt? Das ist immer gut. Nein, es ist nicht immer gut. Wir haben gelernt heute, wer ist ein echter Christ? Der den... Und es ist besser, du fragst, Vater, ist es dein Wille, dass wir eine Zeltevangelisation machen? Ja oder nein? Ja, geh, nein, setz dich hin. Weil wer wird sonst die Ehre bekommen? Wer wird sich da bekehren, wenn überhaupt jemand kommt? Christen denken immer, es ist gut, etwas zu tun für den Herrn. Wenn es aber der Heilige Geist nicht gesagt hat, wenn der Vater das nicht gesagt hat, wenn Jesus das nicht angewiesen hat, ist es für nichts gut. Ich habe mal meinem Schwager sein Porsche gewaschen. Da war ich so 11, 12, keine Ahnung. Und der war echt gut zu mir, war wie mein Ersatzvater, hatte einen neuen Porsche, rot. Und ich sag zu meiner Schwester, du, meinst du, der freut sich, wenn ich sein Auto wasche? Ja, was ich nicht wusste, ist, dass man mit Wasser Auto wascht. Ich dachte, das kann man auch trocken machen. Habe ich so einen Staubwedel geholt, weil Wasser war nicht zur Verfügung. Dann habe ich das Auto so abgekehrt mit dem Staubwedel. Wer weiß, was jetzt kommt. Ich habe mich riesig gefreut, bis mein Schwager von der Arbeit kommt und sein schönes, sauberes Auto sieht. Auf einmal schreit er wie am Spieß. Ich habe das komplette Auto verkratzt. Aber wie? Komplett. Der neue Porsche. Da sind aber die Fetzen geflogen. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. So habe ich Angst vor dem gehabt. Der war damals Bodybuilder. 1,90 Meter groß. Auf Wettkämpfe mitgemacht. War deutscher Jugendmeister beim Schwimmen im Butterfly. Deutsche Meisterschaft gewonnen. Das war ein Gerät. Das war Schrankwand. Arnold. Ich habe gedacht, wenn der mir jetzt eine schmiert, bin ich tot. Und er hätte es gern gemacht, glaube ich. Irgendwas hat ihn zurückgehalten. Ich bin von meiner größten Begeisterung, mein Schwager kommt, ich kann es kaum verwarten, der wird sich so freuen, wisst ihr, warum das voll in die Hose ging? Erstens, mein Schwager hat es nicht zu mir gesagt. Zweitens, meine Emotionen haben mich verführt. Drittens, ich hatte kein Wissen, wie man das macht. Und was kam dabei raus? Schaden, nicht Nutzen. Und dann kennst du ja dann, wie dein Herz reagiert. Ich wasche nie wieder ein Auto. Ich mache nie wieder irgendjemand irgendwas. Und dann kommt die Selbstverdammnis dazu am Ende. Bist ja so blöd. Hätte man doch wissen müssen, braucht man doch Wasser. Mann, bist du doof und so weiter und so fort. Warum erzähle ich euch immer meine Versagen? Damit ihr merkt, hey, man muss das Rad nicht neu erfinden. Wir leben in einer Welt, wo ich merke, das Gold wird immer goldiger und der Dreck immer dreckiger. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Das Gold wird immer mehr gereinigt, nochmal geläutert und nochmal geläutert und nochmal geläutert, bis es 100% gibt es auf dieser Welt nicht. Das werden wir erst im Himmel erleben, aber 99, irgendwas. Und das passiert mit uns, mit dir, mit mir, wo immer wieder Situationen sind, wo wir uns entscheiden müssen. Behalte ich das iPhone oder schicke ich es zurück? Verschenke ich das iPhone und fühle mich gut dabei oder höre ich auf den Herrn? Leute, das sind so immens wichtige Fragen und es wird nicht aufhören. Glaubt ihr das? Wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich einfach spüre, der Heilige Geist möchte mit uns weitergehen. Er möchte mit uns vorwärts gehen. Er möchte diese Wunder bringen. Aber ich weiß auch, wir müssen aufpassen, dass diese Wunder uns nicht wichtiger werden als der Herr. Wir müssen aufpassen, dass wir Ehre, die dann kommt, nicht höher schätzen als den Herrn. Genauso wie wir jetzt schon aufpassen müssen, dass Menschen aus unserer Familie, die wir lieben, uns nicht wichtiger werden wie der Herr. Leute, das ist herausfordernd. Das ist herausfordernd. Und ich merke so, ich bin heute in einem Punkt an meinem Leben, wo ich bei vielen Dingen merke, das toucht mich nicht mehr, das berührt mich nicht mehr. Und ich bin so froh darüber, weil ich merke, ich bin diesen Dingen gestorben. War das leicht? Nein, das war hart. Aber ich merke, es tut mir unendlich gut. Wenn ich mir selber nicht mehr im Weg stehe, muss der Herr mich nicht ständig korrigieren. Und das ist cool. Das ist wahre Freiheit. Freiheit ist nicht, reich zu sein oder berühmt zu sein oder Macht zu haben, nachdem all diese Menschen in der Welt streben. Sie streben immer nach einem von diesen drei Dingen. Aber ich merke, wirklich reich zu sein, wirklich frei zu sein, ist den Reichtum in Christus zu haben. Diese Freiheit in Christus zu haben. Zu wissen, hey, alles wird gut. Ich weiß zum Beispiel, ich steige in den Flieger ein im August und er wird nicht abstürzen. Warum weiß ich das? Weil es nicht Gottes Plan ist. Und da kann ich ganz ruhig fliegen, ob das Ding in den Sturm kommt oder in ein Luftloch. Das ist mir alles egal. Ich lese Zeitung weiter, ich gucke meinen Film weiter. Ich bin schon so oft in meinem Leben geflogen. Neben mir haben sie geschrien, in die Beutel gespuckt und was weiß ich was alles. Ich bin da gesessen, habe mir einen gegrinst. Habe gedacht, Gott, du bist so gut. Es gibt andere Momente, da haben die gelacht und ich geschrien. Wenn Mr. S kommt und so weiter. Ja. Aber da war ich völlig ruhig. Völlig ruhig. Ich wusste, da wird nichts passieren, alles wird gut. Warum? Weil Jesus zu mir nicht gesagt hat, heute ist dein Tag. Das ist die wahre Freiheit. Das ist, was uns gut geht. Und wo wir, überlege mal, Jesus nimmt uns mit hinein, Entscheidungen zu treffen. Er sagt, gib das iPhone zurück. Und er hat Geduld für 4 Monate. Fast 5 eigentlich. Und er sagt, Thomas, du hast die Wahl. iPhone behalten, 1100 Euro Autorechnung bezahlen oder iPhone zurück und Autorechnung umsonst. Wer gut in Mathe ist, der kann Taschenrechner nehmen, kann hin und her rechnen, ich hab's gleich verstanden. Und da sehe ich, wie gut Gott ist. Gott hätte mich auch dazu zwingen können, da hätte ich aber nichts gelernt. Wenn du dein Kind sowas zwingst, lernt es nichts. Es muss selber draufkommen, selber merken, ist unser Gott gut? Wollen wir Jesus mehr lieben als unsere Familie? Wollen wir Jesus mehr lieben? Das fängt mit einer Entscheidung an, wie alles bei uns. Und es ist ein Prozess. Und es ist etwas, wo du dich jetzt, heute und hier entscheidest und sagst, ich will da rein. Und dann kann es sein, dass Beschneidung stattfindet. Oder sind wir so, dass wir sagen, jetzt beten wir vom Essen nicht mehr, weil da sind Leute in unserem Haus, die fühlen sich davon gestört. Es interessiert mich nicht. Es ist die logische Konsequenz, dass wenn wir Jesus verlassen, dass dann das, was wir an Eindruck hinterlassen in dieser Welt, dass das schwächer wird, nicht stärker. Wenn wir den Weg mit Jesus verlassen, dann wird unser Salz nicht mehr salzen. Versteht ihr? Und Jesus sagt, wenn es nicht mehr salzt, wirft man es auf die Straße und es wird zertreten. Aber unser Salz soll salzen. Das ist der Sinn vom Salz, dass es salzt. Unsere Worte sollen salzig sein. Unsere Ausstrahlung soll salzig sein. Wir sollen jemand sein, der einen Unterschied macht. Kostet einen Preis, gell? Aber ich glaube, diese Tränen sind gut investiert. Ich habe gemerkt, jede Träne, die ich für Gott weine, für sein Reich, bekomme ich belohnt. Tränen, die ich für mich weine, wegen meinem Stolz, meiner Bockigkeit, meiner Zornigkeit, gibt es keinen Lohn. Wozu auch? Und dann werden wir verändert. Und wir gehen von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ist das gut? Mich haben die Woche zwei Männer angerufen, die im Internet die Predigten hören. Haben sie gesagt, Herr Bauer, ich finde es so gut, wie Sie das erklärt haben mit Azusa. Sie haben gesagt, Sie setzen sich nicht unter Druck. Und das fand ich so toll, die Aussage. Sag, ja, was soll ich denn anders sagen? Soll ich hier alles anpreisen wie der Jahrmarktschreier und dann kommt nichts? Da sind wir alle enttäuscht. Nee, ich kann ja nur Ja sagen zum Herrn, wenn ich spüre, das will er von mir. Aber ich kann es nicht produzieren und ich will es auch gar nicht produzieren. Dann hat jemand aus der Gemeinde zu mir letzten Sonntag gesagt, oh, ich bin ja so gespannt, wenn du wiederkommst. Ja, das ist genau das, was ich eigentlich nicht will. Ich habe gesagt, vielleicht erlebe ich gar nichts in L.A. Bring nur ein T-Shirt mit, wo Los Angeles draufsteht. Oh Martin, ich weiß, warum du Abi hast. Mein Leben geht weiter. Mit oder ohne. Ich strecke mich aus danach. Ich sehne mich danach. Aber wenn es nicht kommt, dann werde ich nicht komisch. Ich werde nicht bockig. Ich werde nicht trotzig. Ich gebe nicht auf. Ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Sondern ich mache dann weiter wie immer. Und ich glaube, das ist gesund, oder? Das ist wie jemand, der unbedingt schwanger werden will. Schwierig. Weil wenn es dann nicht kommt, dann geht's oft in die Emotionen. Dann hast du dich so drauf versteift. Wir hatten hier ein Ehepaar, die unbedingt ein Kind wollten. Und da gab's ein paar Umstände. Kennt ihr das Lied Smoke on the Water? Habe ich gedacht, solange er nicht aufhört mit der Kifferei, ist es vielleicht gar nicht gut, wenn seine Frau schwanger wird. Können wir folgen soweit? Hat man dann auch ein paar Mal kommuniziert, dann waren wir wieder der Böse. Ich bin ja immer der Böse, aber das habe ich mich schon dran gewöhnt. Wenn man die Wahrheit sagt, ist man der Böse. Dann hat es nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Sämtliche künstliche Befruchtungen nicht und was weiß ich, was da alles war. Und dann war es zu Ende mit Jesus. Dann wurde gekündigt, die Freundschaft. Merkt ihr, wie gefährlich Emotionen sind? Die nicht in der Charakterschule waren. Wenn ich nicht bekomme, was ich will, dann werde ich so zornig bis zum geht nicht mehr. Leute, es gibt so viele Geschichten. Ich habe da neulich wieder eine Geschichte gesehen von Zwillingen in Amerika, ist schon ein paar Jahre her. Die Eltern waren Millionäre, dann haben sie nicht gekriegt, was sie wollten, haben sie die Eltern umgebracht. Und haben so getan, als wäre es ein Unfall, kam aber alles raus. Habe ich gesagt, krass, krass. Dann habe ich ein Video gesehen vom indischen Typen, dem sein Vater hat ihm den Acker nicht gegeben, den er wollte, und dann schlägt er den Vater tot. Mit so einer Überwachungskamera gefilmt. Wo ich dachte, boah, krass, Emotion, ich will diesen Acker. Ich liebe den Acker mehr wie meinen Vater. Vor welcher Quelle ist es, Christus oder Satan? Und dann boxt er, ich weiß nicht, 50, 100 Mal dem Vater ins Gesicht, bis das Blut läuft und dann kippt er um, ist tot. Dachte ich, krass, wie manche drauf sind. Nicht unfassbar. Was hat der Satan in ihn gesät? Du willst unbedingt diesen Acker. Wenn du ihn nicht bekommst, muss der dafür bezahlen, der dir den Acker nicht gibt. Wer war das in dem Fall? Sein Vater. Ich erlebe so viele Menschen, die in ihrem Leben Schiffbruch erleiden, weil sie gegen ihre Eltern gehen. Und es gibt Menschen, wenn ich die Geschichte höre, dann könnte ich menschlich sagen, ich habe total Verständnis, dass du gegen deine Eltern gehst. Aber das erste Gebot in der Bibel mit Verheißung, ihr kennt es, ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohl ergeht und du lange lebst. Du kannst kein Wohlergehen in deinem Leben empfangen, wenn du Vater und Mutter nicht ehrst. Und es gibt da draußen einige Väter und Mütter, die taugen nichts zum Vater sein und nicht zum Mutter sein. Ist einfach so. Aber meistens haben die selber nicht gelernt. Schau dir bitte mal, bitte eine Empfehlung von mir, schau dir den Film Die Hütte an. Super, gigantisch. Wo Jesus ihn in den Himmel holt und ihm den Mörder, den Kinderschänder und Mörder seiner kleinen Tochter zeigt. Und er sagt, ich will Rache, ich will ihn töten, ich will ihn umbringen. Und Jesus sagt, willst du Richter sein? Leute, hat mich das getroffen in dem Film. Wo ich ein paar Situationen bei mir hatte, wo ich merkte, ich will Richter sein. Du auch? Möchtest du manchmal auch Richter sein? Ich glaube, der beste Richter in dieser Welt ist Jesus. Weil er mit Gerechtigkeit richtet. Wir richten mit Emotionen. Wir sind so oft in den Emotionen. Leute, wenn ich das so oft predige, bitte denkt nicht, ich bin gegen Emotionen. Ich liebe Emotionen. Ich liebe meine Frau. Ich liebe, dass ich meine Frau liebe. Ich liebe meine Kinder. Ich verstehe das schon. Aber ich merke, oder ich war früher so oft in Emotionen, weil eben meine Emotionen missbraucht waren, habe ich immer Emotionen gesucht. Gott hat mir irgendwann mal gesagt, Thomas, du bist dick geworden, weil du angefangen hast, Essen zu lieben. Dann habe ich gesagt, Herr, warum habe ich angefangen, das Essen zu lieben? Weil es ein Belohnungssystem war. Essen hat mich belohnt, hat mir gute Gefühle gegeben, weil meine Gefühle nicht gut waren. Dann habe ich mit 13 mit Sex angefangen. Hat der Herr mir irgendwann gesagt, weißt du, warum du so früh angefangen hast? Weil es dir gute Gefühle gab. Warum hat es mir gute Gefühle gegeben? Weil meine Emotionen missbraucht waren. Ich habe mal 3 Tage durchgeschlafen. Ich habe es geliebt zu schlafen, nicht aufzustehen. Da kam meine Mutter nach 3 Tagen ins Zimmer, sag mal, lebst du noch? Bin nur zum Pinkeln raus und wieder rein. Ich war weg. Ohne Schlaftablette. 3 Tage durchgeschlafen. Sag, ich liebte schlafen. Ich habe immer so geschlafen. Irgendwann hat Gott mir mal gesagt, weißt du, warum du so schläfst, Thomas? Weil du dich zurücksehnst in den Mutterleib. Traumatas. Jahrelang konnte ich nicht normal liegen wie ein normaler Mensch mit ausgestreckten Beinen. Ich habe immer so geschlafen, immer. Und dann habe ich gesagt, Gott, heile das. Ich möchte, dass es in die Heilung kommt. Ich möchte, dass die Fresserei in die Heilung kommt. Ich möchte, dass mein Sexleben normal wird. Es gibt Belohnungssysteme in dieser Welt, die sind nicht gesund. Aber als Kind weißt du es nicht besser. Ich verurteile da niemand dafür. Nächste Stufe ist Alkohol. Alkohol tötet Schmerz ab. Drogen töten Schmerz ab. Was sind Schmerzen? Emotionen, die nicht sein sollten. Du könntest jeden Menschen, der bereit ist, das ans Licht zu bringen, könntest du ganz schnell befreien und heilen, wenn du diese Emotionen mit ihm zusammen unter die Kontrolle des Heiligen Geistes bringst und dann aufbaust, wie man damit umgeht. Schon mal dicke Menschen getroffen. Ich gucke mir als die Sendung an mit diesen 400-500 Kilo Menschen, mit dem Doktor, wie heißt der Bärbel? Nossard. Der dann, ne, da müssen sie abnehmen zu einer Zeit. Und wenn sie das nicht machen, operiert er sie nicht. Weil sie müssen lernen, ich muss abnehmen. Und nur den Magen zu verkleinern, hilft denen nicht, weil die fressen danach genau wieder. Die müssen ihr Software umschreiben. Und dazu müssen sie zeigen, dass sie Ehrgeiz haben und erstmal 50 Kilo abnehmen oder so. Und erst wenn er das sieht, merkt er, die wollen's. Und erst wenn jemand will, selber will, kannst du ihm helfen. Das ist in der Gemeinde und im Geist genauso. Heute ist ein interessanter Tag, gell? Tiefgehende Predigt, glaube ich, oder? Ich spüre auch einen tieferen Geist heute hier. Manchmal ist es lustig, manchmal ist es fröhlich. Heute merke ich so, der Herr möchte ganz tief zu euch reden. Und alle Fragen, die wir heute haben, kannst nur du dir selber beantworten. Und nur du kannst mit dir selber dealen. Du bist selber dein größter Prediger. Nochmal, wir verurteilen niemand, auch keine Homosexuellen. Warum? Haben wir ja nichts davon. Aber ich werde niemals sagen, das ist okay. Genauso wenig werde ich sagen, Allah ist dasselbe Gott wie mein Gott. Allah und der Vater von Jesus sind nicht dasselbe. Der Papst, unser jetziger Papst, wurde ja prophezeit, dass es der letzte ist, bin ich mal gespannt, bevor der Antichrist kommt, hat jetzt aktuell gesagt, die Christenheit muss sich komplett umstellen. Es werden große Veränderungen kommen. Ja, ist klar, wir wollen ja eine Weltreligion. Und er ist ja ein Oberfreimaurer. Aber das ist jetzt, lassen wir gut sein. Aber es macht Sinn. Wenn man mit offenen Augen durch diese Welt geht, kann man diese Dinge sehen und es macht alles Sinn. Es kommt ein Mosaiksteinchen zum nächsten. Und ich bin so froh, dass ich in der Gemeinde bin, wo wir das alles gelehrt bekommen. Du auch? Amen. Wahrheit macht frei. Super. Ist das gut? Steh mal auf, komm, gib du dem Heiligen Geist Antwort. Wenn du das möchtest, steh auf, nimm einen Stand ein im Glauben heute Morgen und sag, Vater, ich habe jetzt vieles gehört heute Morgen, ich möchte dich von ganzem Herzen lieben. Das ist das erste Gebot, wo alles erfüllt, auch das ganze Gesetz, liebe Gott von ganzem Herzen deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte Jesus mehr lieben als meine Eltern, mehr lieben als meine Geschwister, mehr lieben als meine eigenen Kinder. Ich möchte so dankbar sein für das, was ich in Christus habe. Und Jesus, du hast gesagt, wer das nicht tut, wer das nicht kann, wer das nicht will, der ist deiner nicht wert. Aber du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Du bist der Herr der Herren und der König der Könige. Und du hilfst jedem, der will, auch wenn heute Morgen jemand da ist und sagt, ich spüre, dass ich das nicht kann, aber ich will, dann hilfst du ihm. Du bist der, der uns zu einem Überwinder macht. Du bist der, der uns reinigt und befreit und der uns die Klarheit und die Festigkeit im Herzen gibt, wirklich dich zu bekennen vor Gott und vor den Menschen, vor den Engeln. Wir haben es heute Morgen gehört. Wir wollen dich bekennen, wir wollen zu dir stehen, das ist mehr der Wort. Und wenn sie uns eine Pistole an den Kopf halten und sagen, schwör Jesus ab, ich habe mich entschieden, ich werde es nicht tun, mehr als umbringen können sie mich nicht. Und ich habe mich in meinem Herzen entschieden, ich bleibe treu bis zuletzt. Und Jesus, du hast immer wieder gesagt, wer ausharrt bis zuletzt, wer treu bleibt bis zuletzt. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Treue und für alles, was du bisher in unserem Leben getan hast. Und du wirst mich nicht verlassen noch versäumen, du bleibst treu. Und danke, Jesus, für alles, was du bisher getan hast. Wir haben es heute Morgen selber festgestellt, ob wir 30, 20, 10 oder 5 Jahre gläubig sind. Es war es wert. Und die letzten paar Jahre, die kriegen wir auch noch rum. Amen. Die schaffen wir auch noch. Wir sind in der Zielgeraden. Wir sehen die Ziellinie schon. Wir sehen schon den Siegespreis, den Siegeskranz, wie es die Bibel nennt. Und danke, Jesus, dass du jedem hilfst, auch denen im Internet, Vater. Ich bete für Glauben, für die Menschen im Internet, die zuhören, die diese Botschaften mithören mit uns überall in Europa. Danke, dass du ihnen hilfst, zu stehen und dass derselbe Segen, den wir hier erfahren, zu ihnen fließt. Vater, wir beten jetzt für jeden, der im Internet zuhört, dass dein Segen fließt, dass deine Kraft fließt, dass deine heilende und befreiende Kraft in ihr Leben kommt, dass dein Wort sie verändert für immer, dass die Beschneidung stattfindet und dass sie stark werden am inwendigen Menschen in Christus Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja.